Dann stelle ich Ihnen mal die Gäste unserer heutigen Sendung vor. Zunächst Maren Kreumann. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Anglistin und Romanistin, Ihnen vermutlich aber eher als Schauspielerin bekannt. Aus dem Kino, aus Fernsehserien wie Oh Gott, Herr Pfarrer oder Mein Leben und ich. Kurz, Sie kennen Sie als Entertainerin, Kabarettistin, vielgefragte Parodistin. Ja, dann begrüße ich Carsten Nemitz. Schönen guten Abend. Er ist Leiter des Instituts für Humanbiologie und Anthropologie der FU Berlin. Er entdeckte unter anderem eine neue Affenart, entwickelte eine neue Theorie, wie wir zum aufrechten Gang kamen. Darüber wird viel diskutiert im Moment. Arbeitete am Max-Planck-Institut für Hirnforschung und untersuchte das Lachen naturwissenschaftlich, auch das der Affen. Werden wir uns gleich darüber unterhalten. Und ich begrüße Manfred Geier. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Er lehrte als Professor für Sprach- und Literaturwissenschaften in Hannover, arbeitet heute in Hamburg als Privatdozent und Publizist, ist unter anderem Autor einer hervorragenden Kant-Biografie, also über einen Mann, hat er geschrieben, der viel lustiger ist, als man denkt, werden wir auch gleich noch was zu hören, und ist Autor des Buches Worüber kluge Menschen lachen, kleine Philosophie des Humors. Herr Nemitz, haben Sie rausgekriegt, was evolutionsbiologisch wirklich der Grund ist dafür, dass wir lachen und gerne und viel lachen, wenn es geht?
Es gibt zwei Wurzeln wahrscheinlich. Die eine ist die, dass wir, wenn wir nicht ganz voll lachen, sondern so eine geringere auf einer geringeren Intensitätsstufe das haben, dass wir zunächst mal lächeln. Das kann man aus Amüsement machen, das kann man aber auch machen, weil man in einer vielleicht gespannten Situation eine gute Stimmung erzeugen
machen
will.
Machen wir jetzt gerade.
Ja?
Wenn man sich, funktioniert.
Genau, wenn man sich grüßt zum Beispiel, verzichtet man auf Rang. Aha. Und die Affen haben das vor, naja, vielleicht 35 Millionen Jahren allmählich herausgefunden, dass es eine Möglichkeit ist, Rangkonflikte zu dämpfen, Respekt zu zollen, beschwichtigen. Und das andere ist dann, dass das Lachen aus Amüsement, das braucht die Einsicht in die Rolle, in das Vermögen des anderen. Und das ist dann sehr viel später.
Sie haben ja Affen untersucht, deren Mimik und unter anderem auch getestet, ob wir Humanaffen unsere Vorfahren tatsächlich verstehen, wenn sie lachen. Verstehen wir sie?
Also wir verstehen sie viel besser, als ich während der Untersuchung, hatte ich so eine Erwartungshaltung entwickelt, als ich selbst geglaubt hätte. Wir haben im Zoo in Hannover Affen gefilmt, das Verhalten, und zwar mit Tele, nur so aufs Gesicht. Mhm. Und das Verhalten, also den kommunikativen Inhalt, auf den Tonkanal gesprochen. Und dann haben wir das Leuten gezeigt. Wir wussten, was geschieht, aber die Leute sahen nur das Gesicht. Und dann mussten sie ankreuzen, ist das Desinteresse, ist das Interesse, ist das Aggression, ist das eine Einladung zu irgendetwas Freundliches oder, wie wir sagen, Agonistisches, also Ablehnendes oder Kampfbereites, Aggressives. Weit überrate Wahrscheinlichkeit haben Leute, die nie irgendwas mit Affen zu tun haben, das richtig geraten. Auch die Leute, die zum Beispiel gemeint haben, Affen sind besonders aggressiv, haben die freundlichen Signale genauso gut gehört wie meine Primatologiestudenten. Man muss sie nur unter Zeitdruck setzen, dass es spontan geht, dass sie spontan das bewerten müssen.
Hat für Sie beiden Lachen immer noch eine tierische Komponente?
Ja, zumindest sofern das Lachen mit der Gefühlswelt zusammenhängt. Und das ist ja das tierische Lachen, das aus den Gefühlen heraus entsteht. Es ist ja kein Lachen, das einmal mal aus dem geistigen Witz heraus entsteht. Es ist vielleicht auch nicht das Lachen, das aus dem Humor entsteht, wenn man sagt, oh, die Welt ist so schrecklich, aber wir lachen trotzdem. Also dieses Lachen, glaube ich, ist nicht da. Aber die Gefühlsseite, also die Stimmung, der Ausdruck eines entweder der Lebenslust oder einer reduzierten Aggressivität, das teilen wir wahrscheinlich mit hochentwickelten Tieren. Oder da sind wir selbst vielleicht auch noch etwas tierisch.
Reduzierte Aggressivität ist ein Stichpunkt, finde ich auch. Also auch aus der Selbstbeobachtung. Also dieses Beschwichtigende, was Sie gesagt haben, finde ich, ist sehr präsent. Also gerade, finde ich, bei Frauen lachen oder lächeln. Also ich ertappe mich auch selber immer wieder dabei, dass ich eigentlich ein bisschen zu viel dann oder ja, eher als andere lächle oder lache, und das ist dem Wunsch geschuldet, irgendwie alle zu relaxen und die Stimmung gut zu halten und zu entspannen und so.
Lachen Frauen und Männer anders?
Ja, schwierige Frage. Also Frauen und Männer lachen eigentlich, wenn irgendwas wirklich witzig ist, wenn der Witz gut ist, lachen doch beide erstmal gleich. Aber wenn man in die Tiefe geht und guckt, gibt es, glaube ich, bei den Frauen sehr viel mehr kommunikatives Lachen und Lächeln. Und bei den Männern ist es dann so ein, Hahaha, sowas, also ganz klar, man bestätigt eine Situation oder man weiß, das ist jetzt lustig und dann kann man auch jetzt laut sein oder so. Das ist nicht ja, so sehr interaktiv.
Ja, wir sind ein bisschen tummer manchmal. Herr Niemann, Sie haben das auch untersucht.
Also andere haben untersucht und festgestellt und auch ausgezählt, Frauen lächeln häufiger. Und
ich sag ja.
Beim Lachen ist es so, dass, also ich war lange Zeit wissenschaftlicher Reiseleiter, immer wieder mal so in Semesterferien irgendwo. Und habe das immer sehr gern gemacht. Ich habe festgestellt, wenn die Gruppe sich erst findet, aber im Prinzip eine ganz gute Grundstimmung da ist, in den ersten zwei Tagen wird viel mehr gelacht als später. Einfach deshalb, weil es dann hinterher nicht mehr so nötig ist. Mhm. Man etabliert einen Grundkonsens. Und verliebte Leute lachen sehr viel.
Ich hab gelesen, Sie können das gerne alle kommentieren. Frauen bevorzugen Männer, die viel lachen. Tenor anscheinend, wer viel lacht, benutzt sein Gehirn. Umgekehrt ist das nicht so. Männer mögen Frauen, zumindest bei der Balz, die über ihre Witze lachen, aber selber nicht so humorvoll sind.
Ob das stimmt? Das haben Sie gelesen. Also man soll ja nicht alles glauben, was man lesen kann.
Ja, das war jetzt nicht Titanic oder so. Das war schon ernst zu nehmen.
Es steht Entschuldigung.
Nein, bitte.
In den Heiratsanzeigen fällt mir immer auf, in der Zeit oder so, steht ja immer, suche Partnerin und da steht immer Humor, Zuverlässigkeit und so. Gut, Humor steht dann erst. Das heißt natürlich nicht, Sie heiraten dann doch immer die Russin mit den großen Titten letztlich. Aber Sie schreiben es rein, als ob es Ihnen wichtig ist.
Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass man braucht ja zum Lachen offensichtlich einen Partner. Das Lachen alleine hat ja was leicht Verrücktes. Also das sind ja die Menschen, die allein auf der Straße gehen und vor sich hin lachen. Das ist etwas, das sieht man ja eher skeptisch. Also ist Lachen was Soziales. Und wenn man das Gefühl hat, mit einer Frau oder einem Mann über gleiche Sachen ähnlich lachen zu können und einen ähnlichen Witz zu haben und auch den Humor zu teilen, dann ist das natürlich eine sehr, sehr große Voraussetzung auch für eine gute Beziehung. Also wenn man gemeinsam lachen kann, ist zumindest eine Hürde im großen Kampf der Geschlechter schon mal überwunden. Das ist, glaube ich, diese Gefühlsebene, die über das Lachen natürlich erstmal hergestellt wird.
Ja, Lachen erlaubt auch, dass man sich ins Auge schaut, dass man sich länger intensiv anschaut. Interessant ist aber auch, dass ein richtiges sympathisches Lachen, also wir haben das ausgetestet, wie das ankommt. Ein sympathisches Lachen heißt, dass man sich zwar in die Augen schaut, dass man einen anstrahlt, aber auch nicht zu lang, sondern meistens ist es so bei den besonders sympathischen, dass dann auch das Auge geschlossen wird. Und unter dem geschlossenen Auge gucken die Leute weg und wenn sie wieder aufgucken, gucken sie ganz woanders hin. Das heißt also, ich strahle dich zwar an, aber ich fixiere dich nicht. Es muss also, das Gegensignal muss auch kommen. Das ist übrigens etwas, was wir nicht wussten und was die Leute, die das sympathisch als sympathisch schildern und bewerten, selber gar nicht beschreiben können. Sie erfahren es gar nicht.
Das heißt, die Beobachtung und die Bewertung fällt dann weg. Also das ist ja, was einen locker macht.
Es wird psychologisch bewertet, was gesehen wurde, was aber nie oben im Neokortex, im Bewusstsein ankommt.
Aber ich meine, die Bewertung, wenn jemand wegguckt beim Lachen, also den Blick senkt oder so, dann ist ja der angelacht wird, nicht ständig unter Bewertungen, vielleicht wird das als entspannend empfunden.
Denke ich ja, ganz genau.
Also zum Beispiel, ich habe einen Hund und der mag gar nicht, wenn man ihn direkt anguckt. Das kann ja, also das empfindet er als Bedrohung. Und es kann ja sein, dass wir das, obwohl ich noch nicht so drüber nachgedacht habe, dass das auch da ist. Und wenn man so lacht, also zum Beispiel ich würde sagen...
Bei Menschen ist es auch so, zu lange ist fixieren.
Ja.
Das ist allerdings kulturabhängig. In Europa darf man sich länger fixieren als in Ostasien. Da wird das früher als unangenehm empfunden.
Was mich erstaunt in Bezug auf die Tiere, also ich habe das jetzt nicht ausprobiert, aber wahrscheinlich könnte ich das bei Affen relativ schwer unterscheiden, wann die sozusagen freundlich lachen und wann die aggressiv sind. Weil das Lachen ist ja auch ein Zähnefletschen, was ja eigentlich ein aggressiver Akt ist.
Wenn die Affen lächeln, dann zeigen sie auch grüßend Zähne. Und das steht in manchen verhaltensbiologischen Büchern, steht es falsch drin. Der Pavian zeigt seine beißbereiten großen Eckzähne. Dabei ist das ein Grüßen. Und wenn ein richtiger Affe droht, dann zeigt er nicht die Zähne. Dann fixiert er einen, macht einen runden Mund und stößt mit dem Gesicht auf einen. Also. Und sie wissen sofort, dass jetzt meint das ernst. Ich hatte mal eine Meerkatze zu Hause und die hatte eine Lieblingspuppe und diese Lieblingspuppe war ein Tischtennisball. Und wenn ich da sauber machte, die hat einen eigenen Raum natürlich, weil die nicht stubenrein sind, und wenn ich da sauber machte und deplatzierte diesen Tischtennisball, dann war ich in großer Gefahr. Weil das war sonst ein ganz liebes Tier, aber es mochte nicht, wenn ich den Ball wegnahm. Und dann hat der mich aber angedroht, da wusste ich ganz genau, jetzt muss ich vorsichtig sein.
Aber es kommt vielleicht noch was dazu, dass man beim Lachen immer nur eine bestimmte Zeit lacht. Denn das Lachen hängt ja auch mit dem Lächerlichen zusammen. Mhm. Also man lacht ja oft auch etwas über etwas, was lächerlich ist. Also gerät das Lachen oft in die Gefahr, dass der andere sich ausgelacht fühlt. Und man muss sehr fein unterscheiden zwischen dem sympathischen Mitlachen über gemeinsame Scherze und dem Auslachen des anderen. Also ist das eine ganz heikle Geschichte auch, die mit dem Lachen verbunden ist, weil es eben gekoppelt ist an das Lächerliche. Und das Lächerliche ist eigentlich etwas, was ja negativ besetzt ist.
Ist das vielleicht der Grund, warum Lachen und Sex für viele nicht zusammengeht? Weil ich meine, es hat ja mit Evolution offensichtlich zu tun. Und Evolution hat mit Sex zu tun, also muss es irgendwie eine Verbindung geben.
Komplizierte Kiste. Also das Lächeln ist etwas, was immer nur zwei Leute können, auch nur bei Helligkeit. Der Mensch ist nun diese komische und einzige Tierart, die den Sex privatisiert hat. Wenn man dann laut lacht, dann hat man es deprivatisiert. Dann ist es wieder an alle. Okay. Und alle Affen kommen mit der Mimik aus, bis auf die Menschenaffen. Da hört man es schon, bei den Schimpansen sind uns ganz nah. Die lachen sich aber auch nicht aus. Und das Interessante ist, dass wahrscheinlich diese Publikmachung des wir koalieren und wir passen prima zusammen, wir lachen zusammen, dass das etwas zu tun hat mit auch gleichzeitig mit Ausgrenzung. Ja. Der lacht nicht mit, der gehört nicht dazu. Das ist dieses die Kontrolle beim Stammtisch, wer lacht nicht mit, wenn der Bürgermeister einen Witz erzählt. Das ist die eine Geschichte. Oder aber nebenan hört man Leute, seine Mitarbeiter lachen, man rennt rüber und sagt, was war denn so lustig? Wenn die sagen, ja, muss ich dir erzählen? Dann weiß man, man gehört dazu, man darf mitlachen. Und wenn die dann das nicht wollen, wenn es dann Auslachen war, wenn es ein Abgrenzen war, dann die, ach, waren schon nix. Ja. Und schon weiß man, man gehört nicht dazu.
Nee, bei dem Lachen, mir fiel noch vorhin, als wir sprachen, ein, dass Klinsmann ja, da haben sie ja immer gesagt, Grinsi, Klinsi. Also der hat ja viel gelacht und vielleicht war das auch, der wurde ja sehr angegriffen in der Phase, vielleicht war das auch eine Art zu signalisieren, haut mich nicht weiter, ich mache das schon richtig oder so. Und das wurde aber negativ aufgefasst, vor allem bei einem Mann. Also der wurde ja auch von Harald Schmidt, glaube ich, immer als Schwabenschwuchtel bezeichnet. Und man hat ihn so ins Unmännliche gezogen. Und dazu war gehörte auch dieses, was als Grinsen bezeichnet wurde, auch dieses Lachen offensichtlich. Das war wohl nicht, für so einen richtigen Kerl war das wohl nicht, oder vielleicht zu amerikanisch, ich weiß es nicht.
Ich glaube einfach, dass er freundlich ist. Also so hat
es auf mich gewirkt. Ich glaube auch, aber es wurde in der Presse so negativ bewertet. Das fand ich, ist mir aufgefallen.
Also. Ja, er wurde zu einer leicht lächerlichen Figur gemacht. Und erst der Erfolg, der unerwartete Erfolg, erhebt ihn ja plötzlich aus dieser Ebene der lächerlichen Figur plötzlich in den Olymp. Also das ist ja ein schneller Weg gewesen.
Und jetzt ist er schlauerweise gegangen.
Ja, und das Seltsame war, als er den großen Erfolg hatte, hat er nicht mehr gelächelt. Ja, ja. In dem Moment, wo die dann draußen waren, wo die, also bei dem Stil, wo die verloren hatten, da fiel auf einmal alles zusammen und er musste auch jetzt nicht mehr vorspielen und lachen, sondern da sah er auf einmal wirklich um 10 Jahre gealtert aus und man hat gesehen, was der in den 2 Jahren
geleistet hat. Ausgebrannt.
Ja.
Das Lachen war erstorben,
Lachen ist gesund, haben wir festgestellt, aber die Philosophen haben Probleme damit. Woran liegt das? Hängt das damit zusammen, dass die immer Denksysteme, Analysen, Kategorien wollen und das Lachen ja eher das kaputt macht?
Ja, Philosophie kommt ja von griechischen Philo und Sophia, das ist die Liebe zur Weisheit und zur Erkenntnis. Und da geht es natürlich immer mit einer bestimmten Ernsthaftigkeit zu, weil es sind große Probleme, die zu lösen sind. Und deswegen ist der Philosophos immer der Gegner auch des Philogelos, den gab es nämlich auch, das ist der Freund des Lachens. Und die Lachfreunde hatten es in der Philosophie immer schwer, weil man nämlich, wenn man etwas nicht ernst nimmt, man immer das Gefühl hat, ach, er darf nicht ernst genommen werden. Also muss die Philosophie als ernste Reflexionsform natürlich das Lachen im Grunde aus sich heraustreiben. Und wer lacht, nimmt die Sache zu leicht und hat nicht diese Schwere, die zum Philosophieren gehört.
Aber wenn wir bei der Sprache und den Sprachwurzeln sind, also ich war ganz erstaunt, dass das Wort Witz im Englischen ja Wit Humor bedeutet und im Althochdeutschen da die Wurzel Wissen drin steckt. Also Witz kommt eigentlich von Wissen. Ja, also von Erkenntnis.
Ja, die neuen, also wie wir Witz und Humor verstehen, das hat ja eine neue Bedeutung. Wir verbinden es eher mit dem Lachen. Also der Witz ist Anlass zum Lachen. Der Humor zeigt etwas auch vom Lachen. Ursprünglich bedeuten die Wörter was anderes. Witz kommt von Wissen und Erkennen und Humor von Körpersäften eigenartigerweise. Wobei besonders der Körpersaft der schwarzen Galle, das heißt die Melancholie, eine große Rolle gespielt hat. Und der Humor war später dann im Grunde die Gegenstrategie gegenüber der Melancholie. Also mit Humor bewältigt man die Melancholie. Im Grunde ein homöopathisches Mittel gegen die schwarze Galle.
Aber ich finde es sehr interessant, was Sie sagen, weil ich habe zum ersten Mal ein richtig populär wissenschaftliches Buch geschrieben vor kürzerer Zeit. Ernstes Thema. Aber ich wollte es so aufbereiten, dass es sich wirklich schön und spannend lesen lässt und habe das deswegen auch ein bisschen mit Humor gewürzt. Das ist wirklich problematisch.
Sehr problematisch.
Weil man sofort von manchen Leuten nicht ernst genommen wird.
Und ich muss da auch so daran denken, was so uns Schauspielern passiert oder den Künstlern passiert. Also weil sie sagten, die Philosophen, die lachen, sind nicht so angesehen. Die Schauspieler, die zum Lachen bringen, sind auch nicht so angesehen wie die Schauspieler, die immer nur Ernstes spielen. Da ist sofort diese Zweiteilung, das große E, die Hochkultur, das ist das Ernste, das wirklich, das Tiefe. Und die erstens lustig sind und zweitens jemand zum Lachen bringen, das ist ja nur, machen ja so Witze oder so, als ob es weniger, also professionell niedriger sei. Da haben ganz viele von uns auch mit zu kämpfen, mit diesem Selbstbild, was dann daraus entsteht.
Ja, weil die Dramatik, die Ernsthaftigkeit, die Schwere, die Schwierigkeit natürlich ernster genommen wird auch insgesamt, auch in der Philosophiegeschichte, während der Witz und immer der Humor mit Leichtigkeit verbunden wird. Und es heißt ja auch, dass der Humor, also mal Sigmund Freud zu zitieren, natürlich eine Gegenreaktion ist gegenüber der Schwere und der Ernsthaftigkeit des Lebens. Und da auf diese gewissermaßen Nivellierung oder diese Entschärfung des Ernsten reagieren manche Menschen äußerst allergisch.
Ja, vielleicht bin ich ja naiv, aber warum soll denn alles immer ernst und schwer sein?
Ja, weil die Lebensverhältnisse des Menschen, vielleicht im Unterschied zu denen des Affen, die vielleicht noch wirklich viel zu lachen hatten, weil die Lebensverhältnisse des Menschen schwierig sind.
Okay, es gibt viele Leute, die haben wenig zu lachen.
Die Weltverhältnisse sind grausam und was die Menschheit sich untereinander angetan hat im Laufe ihrer Geschichte, ist eine einzige Katastrophe. Also deswegen Kant, die Welt ist im Grunde unser Globus, das wurde ja auch vorhin zitiert, ist ein großes Narrenhospital, in dem die Verrückten des gesamten Weltalls in Quarantäne stecken. Ja.
Aber es gibt doch unterschiedliche Haltungen gegenüber dem Humor in verschiedenen Nationen. Und natürlich, was Sie sagen, stimmt alles. Also die Welt ist schlecht, es ist alles schwierig, es ist ernst. Trotzdem gibt es andere Traditionen nach Völkern verschieden, zum Beispiel die Angelsachsen, egal jetzt ob die Briten oder die Amerikaner, haben, ich habe immer das Gefühl, die nehmen es sozusagen ernster. Es ist jetzt ein Paradox, was ich sage, aber der Humor gilt mehr. Der Humor wird als Teil der hohen Kultur angesehen. Das sieht man auch, wie die Schriftsteller, die humoristisch schreiben, angesehen sind.
Ja. Das hängt übrigens damit zusammen, dass der Humor, also diese moderne Bedeutung von Humor, das haben die Angelsachsen, die Engländer eingeführt. Es bedeutet eben nicht mehr nur Körpersaft, sondern es bedeutet so etwas wie gute Laune. Und die Kultivierung der guten Laune in menschheitsgeschichtlich dramatischen Situationen, wo man wirklich im Krieg ist, wo man mit Religionskriegen zu tun hat, dass man das mit Humor auflöst, das haben die Engländer als Erste innerhalb der Frühaufklärung entdeckt. Also Shaftesbury, Hutchinson und andere. Und darauf konnte dann wiederum die europäische Aufklärung aufbauen, als eine Form auch des Witzes und des Humors mit schwierigen Situationen umzugehen.
Das ist doch aber ein Kennzeichen eines überlegenen Geistes dann.
Das ist der überlegene Geist. Und deswegen müsste man ihn rehabilitieren. Ja. Deswegen muss man auch den Witz und den Humor philosophisch rehabilitieren und ihm, wie Sie sagen, auch die gleiche Ernsthaftigkeit gewissermaßen paradox zuschreiben, wie der Schwere und der Ernsthaftigkeit, die uns ja überhaupt nicht zum Lachen bringen.
Ja, warum passiert das nicht? Also bei uns, man sieht es ja immer an den literarischen Kanones. Wer kommt rein, wer kommt nicht rein? Zum Beispiel Robert Gernhardt, der eben Verstorbene, ist viel zu spät in den offiziellen literarischen Kanon aufgenommen worden. Ich weiß noch, die Diskussion um ihn, das war so, ist 12, 13 Jahre her. Das ist ein Skandal, dass man den Mann nicht so viel früher erkannt hat. Jetzt in den Nachrufen haben sie es alle, da haben sie die schreiben lassen, die ihn sowieso immer gut fanden. Aber bis er dahin kam, wo er jetzt ist, hat viel zu lange gedauert. Woran liegt das? Also gerade
Sie, Robert Gernhardt hat zum Beispiel ein sehr schönes, leichtes Gedicht über Kant geschrieben. Ja. Das beginnt, eines Tages geschah es Kant, dass er keine Worte fand. Ja. Ihm fiel absolut nichts ein, drum ließ er das Sprechen sein. Aber Gernhardt löst das am Ende auf. Erst als man zum Essen rief, wurde er, Kant, wieder kreativ. Und er sprach die schönen Worte, gibt es hinterher noch Torte? Ja. Das ist Witz mit einem Philosophen, also als Sujet, der ja selbst einen Witz hatte. Und an diesen Witz knüpft im Grunde Gernhardt an und bringt sogar noch den Humor der Tischgesellschaften von Kant mit in dieses kleine Gedicht. Das ist großartig.
Wunderbar. Und er hat ja auch die Formen so beherrscht, wie manche ernsten Dichter nicht. Zum Beispiel, er hat ja Sonette geschrieben. Mein Lieblingsgedicht fängt ja an, Sonette finde ich sowas von beschissen. Das ist einfach ein wunderbares Incipit. Also ja, und er kann das natürlich schreiben, so einen Satz, weil er das Sonette beherrscht. Also eigentlich ist er ein ganz wunderbarer Meister.
Sie haben eben Shaftesbury erwähnt und Kant hat ja von ihm, wenn ich das richtig weiß, sozusagen diesen Lächerlichkeitstest. Mhm. Also ich kann Wahrheit daran testen, ob sie Lachen aushält. Und ich kann auch ein philosophisches System daran testen, ob es Lachen aushält.
Ja, die englische Frühaufklärung, weil Sie das ja auch gesagt haben, setzt sich ganz entschieden schon mit religiösen Fundamentalisten auseinander, die das Lachen verbieten und eigentlich nur auf das Leiden setzen. Und die mit ihrer Märtyrerhaltung die Menschen selbst im Grunde in die Verzweiflung ziehen. Und gegen diesen religiösen Fundamentalismus, der damals in England auch verbreitet war, setzt Shaftesbury den Test, die Probe des Lächerlichen. Wir lassen uns nicht anstecken von dieser religiösen Schwärmerei, die ein ganzes Volk packen kann und dann in den Religionskrieg hineinbringt, sondern wir prüfen mal, ob das wirklich haltbar ist. Wir lachen darüber. Schauen wir doch mal, wie sie reagieren. Und ein Volk, das darüber dann lachen kann, ist im Grunde ein liberaleres Volk, ein freieres Volk. Und das sind die Engländer, das sind dann später die Franzosen. Und langsam haben es die Deutschen ja mit Verzögerung auch gelernt.
Ja. Vorhin sagten Sie, dass man in ganz besonders schweren Situationen, und das haben die Engländer erfunden, sich sozusagen mit Humor die Arme um die Schultern legen kann und sich stützen. Dieses Verbinden, sonst bisher wurde nur von Koalitionen vielleicht gesprochen, ja, es geht auch darum, dass man Bindungen schafft und in solchen schwierigen Situationen sich gegenseitig mitteilt, dass man sich stützt, dass man zusammengehört, dass man eventuell eben auch besser überlebt. Wenn man zusammen eine Basis hat und zusammen handelt.
Das ist die soziale Beziehung. Ja. Das andere ist natürlich, weil Sie darauf anspielen, die größte Demütigung für den Menschen ist der Tod. Und insofern ist natürlich der Galgenhumor auch eine Form, mit dieser Demütigung sterben zu müssen, umzugehen. Also der Freud hat den Witz selbst zweimal erzählt. Der zum Tode verurteilt wird am Montagmorgen zum Galgen gebracht und kommentiert das mit dem kurzen Satz, na, die Woche fängt ja gut an. Damit zeigt er seine Souveränität gegenüber der Todesdrohung. Und das ist natürlich eine humorvolle Reaktion auf die schlimmste Enttäuschung und die größte Gefährdung der menschlichen Übermacht.
Freud sagt ja sinngemäß, im Lachen, im Humor setzt sich diese ständige Arbeit, diese kulturelle Arbeit, die ich leisten muss, also zu sublimieren, keine Aggressionen zu haben und so weiter, das setzt sich für einen kurzen Zeitpunkt zumindest außer Kraft. Ist das was es analog im Tierreich auch gibt?
Also ich kenne Situationen, wo, also erstmal spielen natürlich Affen gerne miteinander, amüsieren sich miteinander. Sie amüsieren sich auch mal über Spielgenossen. Also zum Beispiel in Zoos werden öfters junge Schimpansen, wenn da irgendwelche sozialen Spannungen bestehen, dann lässt man die als Kindergruppe. Und Schimpansen zum Beispiel mit Orang-Utans. Die verstehen sich über die Artgrenzen hinweg wunderbar, amüsieren sich, lachen sehr viel miteinander. Und dann werden die Schimpansen, ja, die reifen vor und werden überlegen. Dann spielen sie nur noch auf Kosten des Orang-Utan-Babys, was das gar nicht mehr lustig findet. Dann gibt es zwei, die lachen, das sind die Schimpansen. Und der Orang-Utan sitzt immer dabei und ist der sagt, ich spiele nicht mehr Napoleon. Ja, das ist... Eine andere Situation ist die, dass ich mal gesehen habe im Zoo in Berlin. Der große Alpha-Gorilla sitzt vorne an der Scheibe. Heute gibt es ja keine Gitter mehr, auch vor allem zum Schutz der Tiere vor Infektionen und so. Und vor Leuten, die Sachen reinschmeißen. Also sitzt vorne an der Scheibe und guckt sich so seine Familie an und ist ganz zufrieden. Und da kommt so ein Idiot von Zoobesucher und will den Hänsel und klopft direkt neben seinem Ohr immer gegen diese dicke Scheibe. Gorilla reagiert überhaupt nicht. Und er heizt den richtig auf. Der haut mit der Scheibe, mit der Faust direkt auf gegen dieses Gorilla-Gesicht. Und er wartet noch ein paar Sekunden und plötzlich nimmt er die Faust und wumms, haut er. Da kommt diese riesen Gorilla-Faust jetzt plötzlich auf den Besucher zu. Der springt 2 Schritte zurück und fällt natürlich hin. Gorilla sitzt da und grinst. Und er hat es richtig eingefädelt und hat ihn richtig aufwachen lassen.
Ja, das Stolpern und Hinfallen ist offensichtlich ein Anlass, darüber zu lachen.
Er hat es eingefädelt, er hat die Situation vorausgesehen, was dem anderen widerfährt, wenn er das und das macht. Ja, also wunderbar.
Vor allem das lange Warten, das finde ich ja so, geradezu, er hat eine Pointe vorbereitet, und wenn es soweit ist erst.
Ja, es ist ein hochintelligentes, empathisches
Komiker.
Genau, empathisches Verhalten.
Da steckt ja auch noch was anderes drin, dass Grenzverletzungen irgendwie zum Humor gehören und Humor in gewisser Weise auch eine Reaktion auf Grenzverletzungen ist.
Es gibt ja verschiedene Formen des Humors, es gibt natürlich auch verschiedene Formen des Witzes und es gibt natürlich den tendenziösen Witz, der ganz bewusst auch auf die Provokation angelegt ist. Es gibt den sarkastischen Humor, der natürlich bösartig ist, der auch dem anderen irgendwie, der den anderen klein machen will, der den anderen zum lächerlichen Objekt macht. Der Affe war ja natürlich sehr schlau, indem er im Grunde Spannung aufbaut, die er dann am Ende platzen lässt und den anderen in eine lächerliche Figur, in eine lächerliche Position drängt. Der fällt eben um. Also es gibt viele Formen des Lachens, man muss deswegen immer vorsichtig sein. Ein Lachen aus Überheblichkeit ist zum Beispiel ein anderes als das aus einer gewissen Seelenheiterkeit heraus. Mhm. Ein Lachen für sich selbst alleine, weil man sich für unbesiegbar hält, ist was anderes, als wenn man mit anderen Menschen zusammen ist und sich amüsiert. Und noch einen Satz dazu. Diese soziale Form des Lachens, dass Menschen miteinander lachen, ist eine späte Entdeckung. Die Philosophen haben lange Zeit davon gesprochen, dass das Lachen im Grunde nur ein Lachen über etwas Lächerliches ist. Also aus der Position einer Überlegenheit heraus. Und die Kultivierung des Lachens in der Geselligkeit ist im Grunde erst 200-300 Jahre alt. Es beginnt erst mit der Aufklärung, dass zivilisierte Menschen miteinander gesellig sind und auch eine Kultur des Lachens und des Humors überhaupt entwickeln.
Man könnte daraus auch folgern, dass die Philosophen vielleicht gar nicht so gesellig waren.
Das liegt daran, dass natürlich viele Philosophen alleine arbeiten. Und wenn man alleine arbeitet, lacht man nicht viel. Deswegen sagt Kant, ein Philosoph, der viel alleine arbeitet, sollte zumindest gemeinsam essen. Denn im gemeinsamen Essen kann gelacht und gescherzt werden, was übrigens dann wiederum naturgeschichtlich gesehen für die Verdauung positive Effekte hat.
Ich habe nicht gleich geantwortet, weil ich noch ein bisschen nachdenken wollte. Aber das mit den 200, 300 Jahren, das... kann ich fast gar nicht glauben.
1709.
Das ist im
Dezember.
Das ist ein
Dezember 1709.
Im November noch nicht.
Nein,
Dezember. Also, denn es ist ja ein Artmerkmal. Es ist ein Spezifikum von Homo sapiens, und zwar ganz egal, in welches Land der Welt man geht. Es gibt kulturelle Ausprägungen, kulturelle Interferenzen. Aber alle Menschen der Welt lachen. Das heißt, es muss Gene geben, um das zu senden und zu analysieren und so richtig zu verstehen. Deswegen auch diese Geschichte mit Kolumbus, wie er nach Amerika kommt und die Indianer lachen. Und damit die Spannung abbauen. Ja, deswegen kann ich mir das gar nicht vorstellen mit 1709 und dann noch im November.
1709 im Dezember, das ist wirklich
aber
so.
Aber in Geselligkeit.
In Geselligkeit. Vorher war das Lachen eher immer das Lachen aus Überlegenheit. Das ist das Lachen der Überlegenheit. Mhm. Also Naturgeschichte hin oder her. Es gibt auch so etwas wie eine Kulturgeschichte des Lachens und die verändert sich natürlich. Und die Zivilisierung, das heißt die Humanisierung des Lachens als gesellige Form, ist im Grunde sowas wie die Frühaufklärung. Es beginnt in der Aufklärung. Also im Grunde in dem, was unser schönstes Erbe von uns Alteuropäern ist.
Frau Kreumann, Sie haben mal gesagt, dass vor allen Dingen Humor im Fernsehen ein richtiges Kerle-Konglomerat ist und dass die erste Frau im Fernsehen, bei der Männer den Intellekt vermisst haben, Anke Engelke war. Ist das ein Fortschritt?
Man könnte sagen, dass es ein Fortschritt ist, dass es klar wurde, aber es ist vielen gar nicht klar geworden. Mich wundert am meisten, dass es überhaupt niemand auffällt, dass die Frauen gar nicht vermisst werden. Also in dieser Liga von, sagen wir mal, Harald Schmidt, von Dieter Hildebrandt, von den also Intellektuellen, die Satire machen. Die Frauen kommen natürlich vor im Humorbusiness, das haben die Leute natürlich gemerkt, auch die Fernsehschaffenden, dass man ganz ohne Frauen nicht auskommt. Aber es sind oft Darstellerinnen, die die Witze machen. Es sind die Schauspielerinnen. Und es ist auch so in unserer Medienlandschaft im Grunde der Begriff verloren gegangen von Autorschaft. Also beim Scheibenwischer früher, ich glaube, es ist auch immer noch so, weiß aber nicht, stand immer im Abspann, wer geschrieben hat. Das ist ja bei den ganzen Privatsendern und bei den meisten Comedy-Sendungen überhaupt nicht mehr der Fall. Das ist, scheint den Leuten völlig wurscht zu sein, von wem eigentlich die Inhalte kommen. Ja,
es sind zig Leute, die zuliefern, schreiben, mehr oder weniger namenlos sind.
Ja, es sind nicht immer so viele jetzt wie bei Harald Schmidt oder bei... Gut, aber trotzdem ist geht der Begriff verloren. Man hat nicht daran gedacht, dass Anke Engelke eigentlich nicht selber schreibt, dass sie eigentlich eine ganz wunderbare komödiantische Schauspielerin ist und super Sketche spielt und also auch sehr vielseitig, sehr intelligent ist, aber eben nicht diese Funktion des Intellektuellen übernehmen kann. Das war eigentlich vorherzusehen. Und dann haben sich alle gewundert und waren ja extrem scharf. Also das war ja wirklich ein Abschießen. Das war ein Abschießen von ihr wegen Reviervergehens. Sie ist in das Revier der Jungs reingegangen. Sonst hätte man ja einfach schreiben können, ja, hat nicht so geklappt, war nicht so gut, hat man ja auch gesehen, es war irgendwie nicht so glücklich. Aber es war ein Aufschrei und es war etwas, als ob man es eigentlich ganz tief fühlt, dass das nur Männer machen dürfen. Man hat es sich aber noch nicht klar gemacht. So, und das war bei Anke Engelke irgendwie so deutlich. Und ich finde schon, dass man es hätte als Fortschritt sehen können, aber es ist nicht aufgegriffen worden. Es ist, und dass es nicht bemerkt wird, dass die Frauen fehlen, heißt ja, dass man sie da nicht haben will. Man hat auch von Anke Engelke und von allen Komödianten nicht wirklich erwartet oder mit positivem Feedback versehen, wenn man einen klugen eigenen Gedanken macht. Bei Frauen, auch bei Kabarettistinnen oder Komödiantinnen, ist das Feedback immer viel stärker, wenn sie gut aussehen oder irgendwie einen Leopardenbody anhaben oder irgendwie eine lustige Frisur oder so. Wenn man auch jetzt guckt bei der WM, da sind dann so Panels hinterher, da sitzt dann immer irgendwie vier Jungs und eine Frau. Und die Frau macht aber nicht die besten Beiträge, sondern man merkt, die sitzt nur da, weil es blöd wäre, wenn keine Frau da säße. Und sie wird ausgesucht nach den Kriterien, dass sie irgendwie gut zu den Männern einigermaßen passt, die eigentlich die Witze machen. Und das ist eigentlich, deswegen finde ich, das ist wirklich das letzte Tabu, ist Frauen und Satire und Frauen und Intellekt. Übrigens, weil ich sage Revier, gestandene Kabarettistinnen gehen in so eine Sendung wie den Dschungel. Ja, Lisa Fitz oder auch Desiree Nick. Warum gehen die da hin? Das ist in das Revier dürfen sie. Das gilt als trivial. Das ist ein ganz anderes Genre. Und dort können sie ungehindert mal ihre eigenen Texte sprechen. Und deswegen gehen sie da auch rein, weil in den anderen Revieren werden sie nicht gelassen. Also man müsste nicht in den Dschungel gehen, aber wenn man jetzt wirklich populär werden will, und das ist ja legitim, dann sucht man auch, wo gucken viele Leute zu, und dann gehen die eben da rein. Das ist eine Revierfrage.
Kommentar der Männer?
Ja, ich hoffe, dass das hier in dieser Situation jetzt nicht auch so ist, dass wir das Gefühl haben, nur als Frau hier eingeladen worden zu sein, damit die Männer die Witze machen. Und,
ich habe eigene, hier sind wir ja wegen eigener Gedanken auch eingeladen. Das finde ich dann schwerst okay.
Nein, aber es ist natürlich nicht nur in diesem Bereich so. Es ist ja das allgemeine Phänomen, dass aus allen großen, wichtigen, auch machtmäßig wichtigen Bereichen Frauen also kaum noch eine Rolle spielen oder fast
noch
wieder
keine
oder zum Teil auch wieder zurückgenommene Rollen spielen. Deswegen schaue ich mir viele Kabarett-Sendungen, auch jetzt diese Quatsch-Comedy-Sendungen, auch nicht mehr an, weil die auf Stegreif immer nacheinander losgelassenen Pointen, die von anderen geschrieben worden sind, mich auch langweilen und kein weiblicher Charakter da ist, der als gute Komödiantin...
Sie sagen Quatsch-Comedy, im Scheibenwischer ist seit Jahren keine Frau mehr
vorgekommen. Ich weiß, sie tauchen nicht auf. Und von daher fand ich das mit Anke Engelke eigentlich auch, wie sie, sehr gut, dass überhaupt mal jemand das gemacht hat. Nun gut, die Erwartungen waren natürlich wieder andere und sie konnte abgeschossen
werden. Es hängt damit zusammen, dieses Medium ist ein optisches Medium, dieses Fernsehen. Und Frauen und Männer machen generell andere, unterschiedliche Karrieren. Frauen können Karrieren machen, ohne etwas geleistet zu haben. Sie werden fotografiert. Jenny Elfers, so dieser Typ, sie kommen ins Fernsehen, sie kommen in die Illustrierten. Das ist eine Abbildungskarriere. Frauen kommen ins auf Bilder, einfach weil sie gut aussehen oder so. Männer kommen auf Bilder, wenn sie etwas geleistet haben. Die werden fotografiert, wenn sie was geleistet haben. Sie machen Leistungskarrieren. Ja. Frauen machen Abbildungskarrieren.
Und wie Sie vorhin bei Anke Engelke sagten, da habe ich immer gedacht, Mensch, jetzt kommt endlich mal eine Frau Und sie wurde gleich von den ganzen Medien in empfangen mit skeptischen oder positiv erstaunten. Mensch, die traut sich das oder so.
Ja.
Und da, das ist bereits eine Option darauf, wenn es nicht klappt, dann können wir sie wirklich beißen. Und sie ist wirklich geschasst worden mit solchen unfairen und bissigen Kommentaren, wie man das bei keinem Mann gemacht hätte.
Man auch nicht. Aber das ist ja erstaunlich, dass es doch ganz viele Jahre überhaupt keine Frauen im Fernsehen, keine komischen Frauen gegeben hat. Das ist ja der eigentliche Skandal. Und jetzt seit ein paar Jahren sieht man, zum Beispiel Cordula Stratmann wurde erwähnt, Anke Engelke, wenn sie mit Olli Dittrich zum Beispiel spielt, Improvisation, das Stichwort viel. Hella von Sinnen bei Genial daneben, das sind alles Shows, wo man improvisieren muss. Und da kommen die Frauen auch auf einmal groß raus. Da sind sie offensichtlich bei sich. Da können sie ihre ganze Intelligenz, ihr politisches, ihre Schlagfertigkeit rein, die ja da ist, die war ja die ganze Zeit da, die ist nicht gefordert
worden. Liegt sich vielleicht auch, das kam ja in dem Film eben auch vor, daran, dass ein Großteil von Fernsehunterhaltung einfach wirklich auf dieser Schadensfreude Welle basiert und eine Menge Trash dabei ist, wo man sich eigentlich auf eine unfaire Art und Weise über andere Leute amüsiert. Und das ist was man eher Männern zuschreibt. Ja? Und
da fühle ich mich ganz alt. Vorhin wurde gesagt, je älter die Leute sind, desto eher finden sie solche Schadensfreude als
das ist empirisch belegt, dass das so ist. Ja.
Als ethisch nicht vertretbar und unmoralisch. Also ich fühle mich sonst unheimlich jung. Aber da habe ich gedacht, oh ja, bin ich aber alt. Denn ich kann das nicht sehen. Also wenn da verunglücken ständig Leute und dann wird dann abgeschnitten, wenn man erführe, ob sie jetzt ins Krankenhaus kommen oder nicht. Und dann kommt gleich die nächste.
Ja gut, das sind Schadenfreude-Sendungen, diese Pannensendung, versteckte Kammer und sowas.
Ja.
Gut, aber es gibt ja auch in der Satire, in der politischen Satire, gibt es auch eine Bösartigkeit, die ich sehr hoch ansetzen würde, die qualifizierte Bösartigkeit, die intellektuelle, die analytische Bösartigkeit. Die, finde ich, müssen wir Frauen uns ja noch erobern. Die schätze ich aber auch, die schätze ich bei Harald Schmidt, die schätze ich bei Hildebrand und die könnte viel mehr da sein. Ich finde zum Beispiel bei Harald Schmidt, wenn sie da ist, ist sie gut, aber sie ist gar nicht mehr so oft da, weil er hat eigentlich mehr das Image eines subversiven Menschen, als dass er wirklich inhaltlich subversiv ist.
Ja, ist ja jetzt auch öffentlich-rechtlich. Da ist der kognitive Filter vor. Ich denke mal, dass das eine Rolle spielt.
Ja, also Zynismus und schwarzer Humor haben ja viel gemein. Und ich glaube, da trifft sich sehr viel. Das kann sehr scharfsinnig sein und kann dann auch sehr lustig sein.
Zum Beispiel der Humor der Titanic ist undenkbar in einem Sender. Das ist zu anarchisch, das ist wirklich subversiv, deswegen lieben wir es ja auch. Ja, das würde auch Harald Schmidt sich gar nicht trauen, das ist gar nicht sein Interesse. Der ist schon relativ konform, der ist schon relativ staatstragend, finde ich. Der hat nur dieses Image, weil er irgendwie auch mal 5 Minuten Schwarzbild gesendet hat, werden alle Feuilletons der Welt ihm bis in sein Lebensende ein hohes Denkmal machen. So.
Danke. Ja, weil wir müssen jetzt leider unter uns weiter reden, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Vielleicht zum Schluss noch Woody Allen. Was, wenn alles nur eine Illusion wäre und nichts wirklich existiert, hat Woody Allen gefragt und geantwortet. Dann hätte ich für meinen Teppich definitiv zu viel bezahlt.